Hallo und willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung. Wir tauchen heute tiefer ein in einen Bericht, der eine ziemlich drängende Frage stellt: Wie kann Erinnerungsarbeit heute noch funktionieren, gerade jetzt in Zeiten von Wandel und doch spürbaren gesellschaftlichen Spannungen? Konkret schauen wir auf Gedanken von Frank Matthias Hofmann, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im Saarland. Der Bericht heißt: Zukunft durch Wandel, wir schaffen das, oder wie sich die Erinnerungsarbeit in unserer Gesellschaft positionieren kann, abseits oder unter Zuhilfenahme von Schlagworten.
Ein langer Titel.
Ja, genau. Wir wollen mal schauen, was da so drin steckt, welche Einsichten, welche Herausforderungen er da aus dem Saarland für uns alle aufzeigt.
Absolut. Und das ist ja gerade jetzt so relevant. Ich meine, wir erleben ja ständig, wie Debatten über Geschichte polarisieren, wie sich der Zugang zur Vergangenheit auch ändert. Und die große Frage ist doch: Wie hält man Erinnerung lebendig, relevant für die Zukunft, ohne, in alten Mustern stecken zu bleiben? Gerade dieser Satz "Wir schaffen das" von 2015.
Ja, der ist ein Symbol geworden.
Genau, ein Symbol für diese ganzen Reibungen. Und Hofmanns Bericht, der gibt da wirklich spannende Einblicke aus der Praxis im Saarland, wie die versuchen, damit umzugehen. Und er macht klar, Erinnerungsarbeit ist halt kein verstaubtes Museumsstück. Sie muss ein lebendiger Prozess sein. Einer, der uns auch im Hier und Jetzt fordert.
Okay, dann steigen wir doch direkt mal ein. Der Bericht fängt ja mit diesem Blick zurück an, auf 2015. Flüchtlinge war Wort des Jahres. Dann Angela Merkels "Wir schaffen das", das war ja überall.
Präsent.
Diese riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Hofmann sieht das ja auch als wichtiges Signal. Eines, das, wie er schreibt, über Parteigrenzen hinweg wirkte. Aber er beschreibt eben auch sehr eindringlich diesen Umschwung.
Ja, den endlosen Winter der Abwehr, wie er es nennt.
Genau. Aus dem Sommer des Willkommens ein endloser Winter der Abwehr. Was sagt denn der Bericht dazu, wie dieser Satz, diese Haltung heute gesehen wird? Auch von denen, die vielleicht damals noch dafür waren.
Ja, das leuchtet der Bericht ganz gut aus, diese Ambivalenz. Auf der einen Seite war das natürlich ein starkes Symbol für Engagement, für Verantwortung übernehmen.
Klar.
Aber auf der anderen Seite, und das ging ja blitzschnell, wurde der Satz zur Zielscheibe für massive Kritik und auch zur Waffe in der politischen Auseinandersetzung. Gerade von rechts, AfD zum Beispiel.
Die haben das genutzt.
Genau, um Ängste zu schüren. Hofmann interpretiert Merkels Satz ja auch als eine Art Bekenntnisentscheidung. Und er bringt das auch in Verbindung mit der deutschen Geschichte. Also Stichwort Flucht, Vertreibung, die eigene Vergangenheit.
Ah, interessant.
Die Botschaft dahinter ist quasi, Erinnerungsarbeit heißt nicht nur zurückschauen, sondern sich der Verantwortung stellen, die daraus erwächst. Aber, und das sagt der Bericht eben auch ehrlich, die Ernüchterung kam.
Ja.
Das Bewusstsein, dass der Weg eben doch mühsam, lang und dornig ist, wie er schreibt. Vielleicht war die Euphorie 2015 einfach größer als das Wissen um die langfristigen Herausforderungen.
Das führt uns ja schon zu den aktuellen Hürden. Hofmann benennt da ja ganz konkrete Punkte. Er spricht von einer spürbaren Erinnerungsmüdigkeit. Dieses Gefühl, die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus sei irgendwie, erschöpfend oder zu sehr auf die Vergangenheit fixiert. Und gleichzeitig gibt es ja von rechts immer diese Forderung nach dem Schlussstrich. Das muss doch eine ziemliche Zerreichprobe sein, oder? Für die Leute, die da arbeiten?
Das ist es, absolut. Der Bericht arbeitet da mehrere Kernwiderstände raus. Einerseits genau diese Instrumentalisierung von rechts.
Ja.
Gedenktage, Symbole werden umgedeutet, Deutsche plötzlich vor allem als Opfer. Die Täterverantwortung wird relativiert.
Das kennt man.
Andererseits die krasse Polarisierung in der Gesellschaft. Begriffe wie eben "wir schaffen das" werden sofort politisch vereinnahmt. Erinnerungskultur wird pauschal als links oder ideologisch abgestempelt. Setzung zu finden. Eine, die irgendwie noch einen breiten Konsens findet.
Und der Generationenwechsel spielt sich ja auch eine Rolle. Man hört ja oft, junge Leute, die können mit der NS-Zeit nicht mehr so viel anfangen.
Genau, zentraler Punkt. Für Jüngere ist das weit weg. Die letzten Zeitzeugen sterben. Und die Gefahr ist halt groß, dass Erinnerung so abstrakt wird.
Ja, museal.
Museal, genau. Ohne Relevanz für das eigene Leben. Und dazu kommt dann noch die gesellschaftliche Spaltung durch Migration, neue Identitätsdebatten.
Stimmt.
Der Satz "Wir schaffen das" wurde ja auch zur Projektionsfläche für Ängste vor dem Fremden. Da muss Erinnerungsarbeit dann inklusiv wirken. nicht nur die rein nationale Geschichte erzählen, sondern Anknüpfungspunkte für alle bieten, auch für die mit Migrationsgeschichte.
Und noch ein Punkt.
Ja, der Bericht nennt noch dieses wachsende populistische Misstrauen.
Gegenüber Institutionen?
Ah ja, Museen, Gedenkstätten, Schulen werden teils als Orte staatlich gesteuerter Indoktrination gesehen oder angegriffen. Da braucht es dann halt Transparenz, Multiperspektivität.
Okay, fassen wir mal zusammen. Ermüdung, Schlussstrichdebatte, politische Vereinnahmung, Umdeutung, Generationenwechsel, Misstrauen. Puh, das klingt nach einem extrem schwierigen Umfeld. Wie soll denn Erinnerungsarbeit da überhaupt noch funktionieren? Sieht Hofmann da Auswege?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Und der Bericht bleibt zum Glück nicht nur bei der Problembeschreibung. Er skizziert schon eine notwendige Neuausrichtung, einen Wandel.
Okay.
Die Kernbotschaft ist eigentlich, Erinnerungsarbeit muss weg vom reinen Rückblick. Sie muss ein aktiver Auftrag für die Gegenwart werden. Man könnte es zuspitzen vom Nie wieder hin zum Was tun wir jetzt?
Ah, okay.
Es geht darum, Erinnerung als Ressource zu sehen, zur Stärkung der Demokratie heute.
Das ist aber schon fundamentaler Wandel, oder? Wie soll das denn konkret aussehen?
Ja, das ist nicht nur ein bisschen justieren. Hofmann skizziert da quasi einen Neustart in 4 Bereichen. Erstens, inhaltlicher Wandel. Stärker in den Mittelpunkt sollen die universalen Menschenrechte.
Mhm.
Die Shoah, klar, die bleibt als singuläres Verbrechen unantastbar. Aber die Auseinandersetzung damit, die liefert den Kompass für heutiges Handeln. Also Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, also gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma, Queerfeindlichkeit und so weiter. Jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Und auch andere Opfergruppen mehr in den Blick nehmen.
Genau. Wichtig ist eben dieses mehrperspektivische Erzählen. Nicht nur Täter und die bekanntesten Opfer, sondern auch die Geschichten von ZwangsarbeiterInnen, politisch Verfolgten, den als asozial stigmatisierten, Homosexuellen und die Verbindungen zu heutigen Ausgrenzungserfahrungen ziehen.
Okay, also weg von einer zu engen Sicht hin zu einem breiteren Verständnis. Und die anderen 3 Bereiche des Wandels?
Zweitens. Ein didaktisch-methodischer Wandel. Also neue Wege finden, um vor allem Junge zu erreichen.
Wie denn?
Das können virtuelle Gedenkstättenbesuche sein, Augmented Reality, Virtual Reality, interaktive Online-Sachen, vielleicht sogar Computerspiele mit historischem Bezug, aber auch Podcasts, Social-Media-Projekte.
Mhm.
Entscheidend ist partizipativ. Jugendliche sollen nicht nur konsumieren, sondern selbst aktiv werden. Eigene Projekte machen. Für TikTok, als Stadtteilguides, in Theatergruppen, was auch immer.
Und Storytelling, oder?
Ja, ganz wichtig. Mehr Storytelling. Persönliche Schicksale, Biografien, Geschichten von Widerstand, von Hilfe. Das berührt oft mehr als reine Zahlen und Fakten.
Das klingt auf jeden Fall lebendiger als das klassische Referat in der Gedenkstätte. Aber gerade bei Formaten wie TikTok oder Gaming, besteht da nicht auch die Gefahr der Banalisierung? Das ist ja ein ernstes Thema.
Das ist eine berechtigte Sorge, ja. Die schwingt im Bericht auch mit. Es geht ja nicht darum, die Geschichte beliebig zu machen, sondern darum, an die Lebenswelten anzuknüpfen, Neugier zu wecken.
Balance finden.
Genau, die richtige Balance finden. Eine Form, die anspricht, ohne zu verharmlosen. Das braucht natürlich viel pädagogisches Geschick, Sensibilität.
Klar. Und der dritte Wandel?
Als Demokratiebildung positionieren. Sie soll demokratische Resilienz fördern, also die Widerstandsfähigkeit gegen Extremismus, Populismus stärken.
Okay.
Gedenkstätten, Schulen sollten Safe Spaces sein. Geschützte Räume für offenen Dialog, auch über Kontroverses. Gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die vielleicht Anknüpfungspunkte für eigene Diskriminierungserfahrungen finden.
Und der vierte Punkt?
Viertens, ein kulturell-ästhetischer Wandel. Neue Ausdrucksformen nutzen. Street Art, Musik, digitales Theater. Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum können Denkanstöße geben. Es geht darum, eine Sprache zu finden, die heute verstanden wird. Und, wie Hofmann betont, mit den Menschen sprechen, statt nur über sie.
Hofmann fasst das ja in diesem Dreiklang zusammen. Erinnern, verstehen, handeln. Erinnern als Basis, Verstehen der Mechanismen von Ausgrenzung damals wie heute und dann Handeln als Konsequenz für die Gegenwart. Erinnerung also nicht als Selbstzweck, sondern quasi als Werkzeugkasten für eine aktive Demokratie. Zukunftslabor, wie es im Bericht heißt.
Genau das ist der Kern. Die Vergangenheit wird nicht abgeschlossen oder ins Museum gestellt, sondern als Lernfeld genutzt, um Gegenwart und Zukunft aktiv zu gestalten. Das Verstehen, das zielt darauf ab, die heutige Relevanz zu erkennen. Von Vorurteilen, Rassismus, Antisemitismus.
Und das Handeln?
Und das Handeln soll junge Menschen ermutigen, ja, befähigen, im eigenen Umfeld für demokratische Werte einzutreten. Gegen Hetze.
Okay. Lassen Sie uns das jetzt mal konkreter anschauen. Wie spiegelt sich dieser Anspruch, diese Herausforderung in der tatsächlichen Arbeit im Saarland wider? Der Bericht listet ja einiges auf. Vielleicht ein, zwei Beispiele, die das gut zeigen.
Ja, gern. Ein gutes Beispiel ist sicher das Engagement für die Sinti und Romja. Da wurde 2024 in Saarbrücken eine Gedenkstele eingeweiht. Nachhall heißt die.
Oh ja.
Ein wichtiges, sichtbares Zeichen der Anerkennung für die Verfolgung dieser Gruppe. Dazu gab es eine Gedenkfeier, sehr bewegend, mit Romani Rose vom Zentralrat.
Okay.
Gleichzeitig zeigt der Bericht aber auch die andere Seite. Die ständigen Kämpfe um Geld, zum Beispiel für Fahrten von Schulklassen zu Gedenkstätten. Oder die langwierige politische Forderung nach einem Staatsvertrag, der die Rechte um Kultur der Minderheit im Saarland absichert. Bis hin zum Einsatz für eine Anti-Ziganismus-Klausel in der Landesverfassung.
Das heißt, symbolische Anerkennung ist das eine?
Genau. Aber die ganz praktische, strukturelle Unterstützung muss eben auch kommen. Das muss Hand in Hand gehen.
Sie hatten vorhin auch die als asoziale verfolgten Menschen erwähnt, eine lange vergessene Opfergruppe. Was passiert da im Saarland?
Ja, das ist auch ein wichtiges Beispiel, wie Erinnerungsarbeit eben Leerstellen füllt. Da gab es eine Veranstaltung im Landtag, um auf die Stigmatisierung und Verfolgung dieser Menschen aufmerksam zu machen.
Mhm.
Menschen, die unter diesen NS-Begriffen wie arbeitsscheu oder minderwertig zusammengefasst, ausgegrenzt, ermordet wurden. Der Bericht spricht auch an, wie schwer es bis heute ist, über diese Gruppe zu reden, weil diese alten Stigmata oft unbewusst weiterwirken.
Krass.
Umso wichtiger ist die Forschungsarbeit, die da läuft, um Biografien sichtbar zu machen. Geplant ist sogar ein Theaterstück dazu. Das zeigt ja auch, wie hier künstlerische Wege gesucht werden, um diese verdrängten Geschichten zu erzählen.
Das zeigt wirklich eindrücklich, dass Erinnerungsarbeit auch bedeutet, blinde Flecken auszuleuchten. Gibt es denn auch Diskussionen über die Gedenkstätten selbst, also die Orte?
Ja, intensiv sogar. Auf Bundesebene gibt es ja diese neue Gedenkstättenkonzeption. Die wird im Bericht aber eher kritisch gesehen, unter anderem wegen Sorgen um die Finanzierung.
Ah, okay.
Parallel dazu hat man im Saarland ein eigenes neues Konzept angekündigt. Das soll die NS-Zeit umfassen, aber auch DDR-Unrecht, Aspekte des Kolonialismus, ohne dabei die Singularität des Holocaust zu relativieren.
Und konkret?
Ein zentrales Projekt ist die Neugestaltung der Gedenkstätte auf dem Gelände des früheren Gestapo-Lagers Neue Bremmen in Saarbrücken. Da geht es darum, den Ort zeitgemäßer zu machen, über reine Texttafeln hinauszugehen, ihn stärker als Lernort zu etablieren, auch für Schulen. Das zeigt gut diesen Wandel hin zu mehr Vermittlung, weniger reiner Bewahrung.
Und die Finanzierung ist da sicher auch Thema.
Natürlich. Die Frage der Finanzierung, der personellen Ausstattung, das ist ein Dauerbrenner, ein roter Faden im Bericht.
Das gibt uns jetzt einen guten Einblick, wie vielfältig diese Arbeit vor Ort ist. Von Gedenkfeiern über politische Lobbyarbeit bis zur Neukonzeption von Orten und diesem ständigen Ringen um Ressourcen.
Exakt. Und es wird klar, das ist keine Aufgabe, die man einmal erledigt und dann ist gut. Das ist kontinuierliche Arbeit. Auf vielen Ebenen. Inhaltlich, politisch, pädagogisch, finanziell, organisatorisch. Und, das zeigt der Bericht eben auch, dazu gehört heute zwingend die digitale Kommunikation mit all ihren Herausforderungen, Datenschutz, Systemwartung und so weiter.
Okay, versuchen wir mal die Essenz mitzunehmen. Dieser Bericht aus dem Saarland, der liefert uns eine Momentaufnahme von Erinnerungsarbeit in einer Zeit des Umbruchs. Auf der einen Seite dieser hohe Anspruch, aus Geschichte lernen, Menschenrechte verteidigen, Demokratie stärken.
Mhm.
Auf der anderen Seite aber massive Widerstände. Politische Vereinnahmung, gesellschaftliche Gräben, so eine gewisse Müdigkeit im Umgang mit der Vergangenheit. Und eben die Riesenherausforderung, junge Menschen auf neuen Wegen zu erreichen.
Genau. Der entscheidende Punkt ist wohl, Erinnerung nicht als was Vergangenes, Abgeschlossenes zu betrachten, sondern als einen dynamischen Prozess, der uns ständig fordert. Eben als dieses Zukunftslabor.
Ja.
Die Ansätze, die Hofmann beschreibt, neue Formate, Partizipation, Fokus auf universelle Werte, verschiedene Perspektiven zulassen, das sind mögliche Antworten. Aber der Bericht macht auch klar, das ist kein Selbstläufer.
Nein.
Dieser Wandel braucht nachhaltige Unterstützung. Er braucht Geld, Strukturen, engagierte Leute. Und vor allem den Mut, sich auch unbequemen Debatten zu stellen und nicht vor Widerständen einzuknicken.
Und das bringt uns vielleicht zu einem letzten Gedanken, auch für Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Der Bericht schließt mit diesem eindringlichen Appell: wachsam bleiben und nicht feige werden.
Ja, stark.
Eine starke Aufforderung. Was könnte denn diese Wachsamkeit für jede und jeden von uns im Alltag bedeuten? Im Umgang mit Geschichte und Erinnerung? Klar. Aber vielleicht auch im Blick auf aktuelle Schieflagen in der Gesellschaft. Wo fängt diese Wachsamkeit an? Im nächsten Gespräch vielleicht? Bei der nächsten Überschrift, die man liest? Oder im eigenen Engagement? Vielleicht ein Impuls zum Weiterdenken?